nicht zu Gast haben, deswegen in Person Andreas Duque Haferkorn und Jens. Ich habe deinen Nachnamen gar nicht aufgeschrieben.
Stimmt, ja, Jens Kreiger.
Jens Kreiger, beide seid so quasi vom Urteam der Kulturfahrschule.
Richtig.
Wenn man es überhaupt sagen kann, nach zwei beziehungsweise jetzt im dritten Jahr, auf jeden Fall rein theoretisch, ohne etwas vorwegzunehmen.
Ja.
Vor zwei Jahren ging es los mit der Kulturfahrschule, da hinten in Ulm am Ehinger Tor.
Mhm.
Und erst kannte es keiner und dann kannte es jeder. Und ihr habt nicht viel Werbung gemacht.
Richtig.
Vielleicht erzählt ihr mal kurz aus den Anfängen der Kulturfahrschule.
Die Anfänge der Kulturfahrschule. Es war ein Vorprojekt, der Auslöser, das Infopunkt-Projekt, was von Martin Leibinger ins Leben gerufen wurde, wo es im Universum-Center darum ging, eine Begebenheit, sprich durch eine Zwischennutzung, ein Projekt umzusetzen, wo auf die Bedürfnisse der Menschen, die dort leben, einzugehen. Und da haben wir quasi eine Dokumentation gemacht mit Live-Veranstaltungen, mit Ausstellungen, mit Architektenvorträgen. Wir haben im Zeitungsarchiv oder im Stadtarchiv gewühlt nach Zeitungsartikeln und haben die dann ausgestellt und präsentiert. Und da haben wir sehr tolle Menschen kennengelernt. Und da wurden wir dann angesprochen von der Annette Weinreich, die ja auch Stadträtin ist bei den Grünen. Und die hat es ermöglicht, dass wir im Endeffekt in das Gebäude einziehen konnten. Ja.
In das alte Munk-Gebäude beim Ehinger Tor.
Richtig, also der Herr Munk hat es damals dann gekauft. Ganz früher war da mal eine Fahrschule und sogar eine Bank drin. Also da gibt es richtige, fette, große Tresore, wo die das Geld gebunkert haben. Dann war eine Arztpraxis drin und was war es noch?
Eine Spenglerei.
Genau, richtig.
Und dann kam die Kulturfahrschule da rein.
Da war eine Fahrschule drin und es war dann, ja, wir hatten eine Besichtigung durch den Aufruf von der Frau Weinreich, wo dann auch damals noch die Frau Mann in ihrer alten Funktion als Kulturamtsleiterin dabei war. Es waren noch die Panda-Bar-Jungs zum Beispiel mit dabei, noch andere Leute, die dann auch was machen wollten, und im Endeffekt war es dann danach ein ganz anderes Team, die dann da zusammenkamen, und ich war der Einzige, der halt in den Bereichen Gewerbe hatte. Also im Event-Kulturbereich. Und somit war ich halt berechtigt, den Mietvertrag zu unterschreiben beim Herrn Munk und durfte dann die Zwischennutzung quasi damit einleiten. Ja, und wir hatten eigentlich nur 4 Wochen oder waren es mehr?
Ja, 5 vielleicht, aber nicht sehr viel mehr.
Also nicht viel mehr. Und wir hatten im Endeffekt, wir hatten sehr kurz Zeit, um uns da quasi einzunisten und überhaupt was umzusetzen. Und anfangs haben wir gesagt, so, jetzt machen wir mal Ausstellungen. Und da hat der Martin, seine Künstler und auch ich angerufen, kontaktiert und mit denen gesprochen. Und so haben wir dann auch die ersten Projekte dann umsetzen können. Und der Auftakt mit der Musik war ein Vorgespräch mit dem Roxy da und gesagt, ja, wir machen erstmal nichts, wir wissen noch nicht. Und dann hat sich durch ein Kurzschlusskonzert, also diese schönen Begriffe der Kulturfachschule, der Mellow Mark als Kurzschlusskonzert bei uns eingenistet, als Asylbewerber, der dann 2 Tage mit dem Wohnmobil quasi drin war, und er durfte dann bei uns im Büro quasi das Internet nutzen und dort arbeiten, und dann sagte er, habt ihr nicht Bock, soll ich bei euch spielen? Deine Gigs sind abgesagt worden, und so haben wir das umgesetzt.
Ja, und Jens, du bist zufälligerweise Tontechniker.
Zufälligerweise, genau.
Der auch heute mit dem Mellow Mark schon auf Tour waren, also die letzten Wochen immer wieder mal.
Ja.
Wie war das dann? Der Mellow Mark sagt, ihr könnt hier nicht spielen, und ihr sagt, wir brauchen mal ein Mikrofon. Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, gut, also da ich eben selber auch aktiv Musik mache, habe ich einfach durch die Bands, in der ich spiele, einfach den Zugriff auf Equipment, und das war dann das kleinere Problem, da was zu organisieren. Er hat eben sehr spontan, auf den nächsten Tag haben wir eben dieses Konzert gemacht, und es war da auch so, es war eigentlich wenig Werbung, insofern nur über Facebook in dem Fall gepostet, dass was ist, und es kamen einfach viele Leute, und das war echt ein guter Auftakt, also es war sehr schön, dass dann echt, das war ziemlich voll. War das wirklich am Anfang eigentlich?
Ja, das war das erste Konzert.
War das echt das allererste gleich?
Es war nur durch einen Facebook-Aufruf und durch regionale, also wir hatten, glaube ich, nicht mehr als 10 Plakate, die wir dann halt gezielt gehängt haben.
Allerdings am Tag
zwei zuvor. Tage, ne? Am Tag zuvor. In der Olga Bar, Rosi, Saustall etc. Also da, wo man die Szene so hingeht. Und es war ein Umsonstkonzert. Es war lediglich eine Hutgage und er hat mehr Geld verdient als an den Tag zuvor.
Ehrlich? Dann hören wir doch jetzt gerade passenderweise was von Mellomark an. Wir waren nämlich so schlau und haben schon vorher die Musik rausgesucht von allen möglichen Leuten, die in der Kulturfachschule schon aufgetreten sind. Und wie wir gerade gehört haben, der erste war der Mellomark. Ich habe jetzt hier sein neuestes Album in der Hand, also das war es wahrscheinlich damals noch nicht. Und ich habe mir jetzt mal passend zum Wetter, weil auf diesem Album gibt es nur Herbst, Winter, aber ein Titel heißt auch Havanna und der passt ja ein bisschen zum Wetter. Und den hören wir jetzt erstmal an und sind dann zurück bei FreeFM. Das sind die letzten Töne von Mellomark. Hat das erste Konzert in der Kulturfachschule gegeben. Also nicht Mellomarks erstes Konzert, sondern das erste Konzert in der Kulturfachschule Ulm. Damit das auch korrekt ist. Die ist nämlich heute zu Gast. In Person zum einen der Andreas Dukek Haferkorn, nicht Haferkeks, wie wir gerade während die Musik lief, geklärt haben. Und der Jens Geicher. Mit nee. J.
Jetzt war es verzweifelt.
Kreiger.
Ja, mit ja. J drin und er und kommt aus den Niederlanden, der Name.
Genau.
Wie wir auch gerade gelernt haben. Aber im Endeffekt habt ihr beide euch schon vor langer, langer Zeit getroffen. Nicht erst in den Niederlanden, nicht in den in Tschechien, wo dein Name herkommt, sondern in eurer Kindheit.
Ja.
Jugend.
Wir waren zusammen in der Theatergruppe. Und da haben wir uns kennengelernt. Also wir sind auch kulturell affin und haben da zusammen Theater gespielt.
Ja, und aber hattet ihr von damals 11. Klasse, war es glaube ich?
Also bei mir war
bis
es
dahin,
die 11.
Also so im Alter von 17, 18.
Genau.
Da habt ihr immer Kontakt gehalten oder wie?
Nee, gar nicht. Also wir haben uns danach dann wieder aus den Augen verloren. Und ein paar Jahre später war ich eigentlich zufällig auf einer Artopia-Veranstaltung, die der Andi damals gemacht hat, auch jährlich, glaube ich, war das. Wo es auch schon eben viel um ja, Kultur und verschiedenste Musik. Ich kann mich daran erinnern, es gab dort eine Teezeremonie und Kinderimprovisationstheater. Ja, da war ich eben und fand das alles sehr toll. Und wir haben uns dann eigentlich daraufhin ein Jahr später wieder im Saustall getroffen und eben über die Artopia geredet. Und damals hat mir dann eben der Andi erzählt, dass er wieder ja, ein ähnliches Festival, sag ich mal, vorhat oder ein ähnliches Event. Und ich meinte nur, mir hat es gut gefallen. Wenn du was machst, melde dich. Ich bin gern mit dabei. Und ja, und dann eigentlich kam es vor allem durch das Infopunkt-Projekt, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten. Da haben wir uns dann ja wirklich mehr zusammengearbeitet und längeren Zeitraum und uns kennengelernt. Also es war immer so über die Jahre immer mal wieder Kontakt gehabt.
Da war auch der der Klawikowski-Mark, der auch bekannt ist als Roboter Mark, mit dabei.
Genau.
Ja, Andreas, wenn du mal kurz wiedergeben könntest, weil wir hatten es jetzt schon zweimal erwähnt, dieses Infoprojekt beim Universum.
Infopunkt-Projekt. Mhm. Was es damit auf sich hatte?
Ja.
Oder? Gut, im Endeffekt war es ein öffentliches Projekt, wo wir die Öffentlichkeit informiert haben, wie der aktuelle Stand des Universum-Centers ist. Also sprich mit dem negativen Bild, Ghetto-lastig, viele Dönerbuden, Wettbüros. Sprich, was kann man aus diesem Gebäude rausholen? Was könnte man da machen, dass es schöner wird? Das war eigentlich so das Grundprinzip des Projektes mit einem offenen Ausgang. Und das war die Grundidee von Martin Leibinger.
Und es ist eine Idee, die du bis heute beibehalten hast?
Ich denke, der Ansatz von dem Konzept ist auf jeden Fall da. Aber es ist auch ein Großteil der Vermischung mit dem Konzept von Artopia, definitiv. Wobei der Artopia schon mehr in den Vordergrund gewandert ist. Und diese Zwischennutzung von Gebäuden, wir sind ja in jeder Großstadt bekannt. Also jede Großstadt hat so Art Zwischennutzungen, die vom Konzept her ähnlich aufgebaut sind. Die sind etabliert in den anderen Großstädten. Da funktioniert es auch teilweise. Da sind aber auch Belagerungen da. Und da habe ich dann mehr davon abgesehen, habe gesagt, das ist eigentlich nicht so das, was ich machen möchte. Ich möchte es, wenn ich das schon mache, auch mit den städtischen Einrichtungen, mit den Ämtern, wirklich auch gezielt und natürlich auch mit dem Eigentümer in Frieden umsetzen und ordnungsgemäß an die Richtlinien halten. Und da ist natürlich auch ein organisatorischer Aufwand dahinter, wo ich Jens auch immer wieder als mit Diskussionen oder Anregungen und auch, was ist die nächste Idee, wie können wir die umsetzen, heute telefonieren wir eigentlich mindestens alle 2-3 Tage oder sehen uns. Ja.
Jetzt seht ihr euch gleich nicht mehr, Jens muss nämlich los. Ist hier schon nervös. Jens, ich würde sagen, da ist die Tür. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, vorbeizukommen. Du musst jetzt noch eine Band unterstützen bei Tonaufnahmen.
Genau.
Band, er ist auf dem Weg.
Ich komme. Ich hoffe, ihr hört Radio im Auto.
Okay, ciao Jens. Ciao.
Tschüss.
So, dann geht's, Andreas, also dann war die Kulturfahrschule damals gegründet. Eben aus dieser Idee damals mit der ganzen Universum-Geschichte, dann ging es weiter, dann hat man die Räumlichkeiten angeschaut und dann entstand die Kulturfahrschule. Mhm. Was waren denn so deine ersten Gedanken da am Anfang? Also du hattest da diese Räumlichkeiten, was wolltest du gern machen, wo wolltest du hin? Weil dass es so kommen würde, wie es kam, das konnte ja keiner
wissen. Das wussten wir alle nicht. Wir haben einfach gemacht, wir haben einfach alles zugelassen, also wir haben Die Location haben wir umsonst bekommen, auch im zweiten Jahr umsonst bekommen. Das war schon mal ein sehr großes Plus. Und ich hatte dann gedacht so, okay, ich nehme jetzt mal den Telefonhörer in die Hand. Ich habe 5 Jahre lang zum Beispiel bei einem großen Internetunternehmen gearbeitet und dort alles, was mit freundlich sein am Telefon gelernt und habe dann einfach nach Sponsoren gesucht. Habe natürlich durch die Vororganisation von Artopia auch dort meine Kontakte und meine Erfahrungen mitgebracht und bin dann tagtäglich in dem Haus gesessen und habe telefoniert und nach Sponsoren gesucht. Wobei ich da schon auf Granit gestoßen bin, weil viele sagen, wir geben am Ende des Jahres die Töpfe frei. Ich habe Mitte des Jahres im Mai im Endeffekt angerufen und das war fast ein Unding, da an Geld ranzukommen. Und es war dann schon auch finanziell, war das ziemlich knackig. Also wir haben eine Unterstützung von der Stadt bekommen. Das war so eine kleine Finanzspritze oder auch Spritgeld, wenn man es wieder auf die Thematik der Kulturfachschule setzt. Das war dann im zweiten Jahr ähnlich, wobei wir da dann halt auch die Gastronomie selber in die Hand genommen haben.
Aber nochmal, also da ganz am Anfang, also es war dann finanziell auch schwierig. Man hatte jetzt hier diese Räumlichkeiten, hier mach mal was. Woher hast du da den Antrieb genommen, jetzt, hey, da, ich kriege keine Spendengelder, trotzdem dran zu bleiben und da was machen zu wollen?
Ich denke, das ist meine persönliche Einstellung und die Hartnäckigkeit, die ich da habe, weil ich schon immer so in dem Bereich auch war und bin und da viele Menschen kenne und auch eine Leidenschaft irgendwo entwickelt habe. Und ich das vielleicht auch sogar teilweise auch vor meine Familie gestellt habe. Und das quasi auch umgesetzt habe. Also mein persönliches Motto, wie man es überall lesen kann, die Träume anderen Menschen zu verwirklichen, ist mein Motto. Also sprich, mein Traum. Und das war so eine Grundeinstellung und das hat, denke ich, das auch zum Großteil ermöglicht. Aber auch natürlich die ganzen Leute, die da mitgeholfen haben, das muss man auch bedenken, sie haben zum größten Teil alle ehrenamtlich mitgemacht. Der Wolfgang Moll hat zum Beispiel ein sehr tolles Projekt mit reingebracht, Peep in the Box Freundschaft, wo man sich fotografieren lassen konnte mit den besten Freunden, die dann dort ausgestellt wurden. Und so kamen verschiedene Räumlichkeiten, die individuell genutzt wurden, mit einem KUFA-TV-Kanal, wo das Ganze mit dem Filmstudio dann auch dokumentiert wurde, Interviews mit den Bands, die dort waren, gemacht wurden, Künstler interviewt wurden, Ausstellungen, Veranstaltungen gefilmt wurden. Also es war schon.
Es gab ja auch oft so Symbiose-Veranstaltungen, dass irgendwie in dem einen Raum eine Ausstellung war und daneben war aber Disco-Party und dann konnte man da irgendwie rüber und über. Und
genau, also es war auch so diese Niederschwelligkeit, die im zweiten Jahr, ich sag mal, ein bisschen in Hintergrund gewandert ist, weil wir im zweiten Jahr das Wohnhaus dazu bekommen hatten, wo dann auch die Kunstfahrschule gegründet wurde. Und im ersten Jahr war zum Beispiel waren noch Bewohner in dem Haus drin. Das muss man auch dazu sagen. Also konzeptionell hat sich es im zweiten Jahr dann auch drastisch verändert, was im ersten Jahr dann vielleicht auch noch ein, ja, es war einfach, es war eine Entwicklung da, die man gespürt hat, auch danach.
Wie viele Wochen waren das im ersten Jahr, wo die Kulturfachschule geöffnet hatte?
Es waren genau 4 Monate.
4 Monate, ja. Also 12.
Circa 12 Wochen.
Ja. Das ging ja durch die Decke, das Ding.
Das ging voll durch die Decke. Ich meine, da war vielleicht auch ein großer Fürspruch seitens der Stadt hinter uns, weil die Frau Mann zum einen das befürwortet hatte, weil sie auch allein schon bei der Begehung damals dabei war und auch gesehen hat, wie wir uns angestrengt haben und uns bemüht hat. Da gibt es auch ein schönes Vorwort, was sie geschrieben hat für 2012. Und ich denke, das war auch eine gewisse Motivationsschub. Also die Leute sind wirklich auf uns zugekommen und gesagt, das ist Hammer, was ihr hier gemacht habt. Wie habt ihr das gemacht? Also zum Beispiel die Kulturagenten aus Ludwigsburg und Berlin, die haben ja die Donau-Kulturmanager nach Ulm geholt, sprich zum Donaufest, sprich das Kulturamt hat schon war schon ein Kontakt da. Und auch das Kulturamt selber hat dann die Kulturnacht, das Pressegespräch bei uns ausgelost, dass das Pressegespräch dort stattfindet und auch die Location besonders beworben wurde dadurch. Kulturnacht war ein Highlight. Mit über 4000 Besuchern im Durchlauf war das Highlight in Ulm schlechthin.
Ja. Und man muss ja sagen, also am Ehinger Tor, es ist nicht super weit draußen, aber man muss schon, wenn jetzt Kulturnacht ist in der Innenstadt, muss man schon gezielt rauslaufen.
Oder auch die öffentlichen Verkehrsmittel, ja. Mit dem Ehinger Tor als Verkehrsknotenpunkt eigentlich genau. Ideal. Ja, das ist perfekt.
Das war dann quasi auch in der Zeit oder auch in der nachfolgenden Zeit die Laufkundschaft, die quasi auf dem Weg in die Stadt und dann kam man da auch dran vorbei.
Also viele Leute haben das dann halt auch gesehen, die an der Bushaltestelle gestanden sind, wie da ein Prozess war, wie zum Beispiel, wo die Wände besprüht wurden und die Bäckerei dann die Polizei gerufen hat und wir dann aber eine Genehmigung hatten, dass wir da drauf sprühen dürfen.
Ach echt? Gar kam die Polizei?
Es war tatsächlich Fälle, ja. wo es da war und dann haben die Leute das dann auch irgendwann respektiert und auch gesehen, ja, da tut sich was und heute ist das Ding eigentlich, es wird heute noch besprüht, obwohl keine Genehmigung da ist. Also ein Risk ist immer noch da, bitte achtet da drauf. Ja, Leute da draußen, an für sich. Aber man sieht halt auch, dass es gewollt wird. Also sprich, heute dieser Nachbu, der da ist, kommen viele Leute auf uns zu. Und das zeigt sich jetzt aktuell in der Planung mit über 30 Projekten, die jetzt schon an der Haustüre stehen und sagen, wir wollen mit euch zusammen was machen.
Die Kulturfahrschule ist inzwischen bekannt, aber kam es auch mal vor, dass jemand fragte, wo ist denn hier der Fahrlehrer?
Ja, also es kommt heute auch noch vor. Ja? Also ich meine, wir hatten dann auch T-Shirts gemacht, Kulturfahrlehrer und dergleichen und als Gag. Und auch die ganzen Begriffe, die man von der Kultur oder von der Fahrschule her kennt, wie Seitenspurwechsel oder Schulterblick, all diese Begriffe haben wir dann auch teilweise eingesetzt und in Veranstaltungen umgesetzt. Somit war natürlich auch auf der Homepage eine Kontaktperson gefragt. Und die E-Mails, die dann quasi reingeflogen sind oder die Anrufe, die reingekommen sind, die landeten direkt bei mir. Und ich war dann auch so der erste Ansprechpartner eigentlich für alles, wirklich von vorne bis hin, weil ich halt auch vertraglich die Verpflichtung hatte und somit mich dann auch in die Nesseln gesetzt habe und wirklich Verantwortung tragen musste. Umso wichtiger war mir natürlich auch eine ordnungsgemäße, sachgemäße Verwaltung mit den Ämtern und auch mit den Projektgebern. Ja.
Eine Band, die bei euch aufgetreten ist, ist Kekoyoma.
Richtig. Die war zum Beispiel auch wieder Melomark bei der Flussmeisterei schon des Öfteren. Da entstand auch der Kontakt zu Kekoyoma, unter anderem auch wieder über Jens. Und Kekoyoma macht ja, Ska-Punk-Rock aus Chile, also sprich Spanisch angehaucht. Und die Jungs hauen so richtig drauf und es war eigentlich auch bei der Flussmeisterei war auch mal eine Artopia und da ist der Kontakt dann auch damals entstanden.
Dann hören wir da mal rein in Kekoyoma und sind dann gleich zurück bei der Plattform auf FreeFM. Zurück bei Free FM. Zu Gast heute die Kulturfahrschule. Andreas Duque-Haferkorn. Du gehörst zum Ursprung des Teams.
Richtig.
Schön, dass ihr zu Gast seid, bist. Wir waren aber auch schon zu Gast in der Kulturfahrschule. Letztes Jahr zweimal im August, 10. und 14. August haben wir ein Gastspiel gemacht. Machen wir ja manchmal von draußen. Machen wir dann Sendungen von tollen Locations. Und eine tolle Location war die Kulturfahrschule. Wir haben gerade davon gesprochen, im ersten Jahr, das Ding ging durch die Decke, man hat es nicht kommen sehen und plötzlich wollte jeder in die Kulturfahrschule und irgendwie hat jeder drüber gesprochen. Das ist am Ehinger Tor, das alte Gebäude von Munk.
Richtig.
Und das sollte abgerissen werden. Genau. Es steht aber immer noch.
Aktuell gibt es da auch Informationen, es soll nach wie vor stehen bleiben, aber eine Nutzung ist nicht drin. Also der Eigentümer möchte das nicht mehr, weil er da ein neues Gebäude hinstellen möchte und er möchte die Nachbarn nicht mehr unnötig strapazieren, weil die nächsten 5 Jahre da eine Baustelle sein wird.
Ja, aber letztes Jahr hat er noch gesagt,
Jahr hat er gesagt, es war im Vorjahr sehr cool und super und macht nochmal mit den gleichen Konditionen.
Genau, und dann hatte man wieder im Sommer die Kulturfahrschule.
Dafür 3 Monate dann. Ja.
Ganz Ulm hat sich gefreut, Neu-Ulm auch und von außerhalb kamen auch schon die Leute.
Es war dann auch konzeptionell, hat sich es ein bisschen erweitert. Also da kam dann das Wohnhaus dazu und somit dann auch die Kunstfahrschule. Und hier möchte ich auch mal ein Danke an die Kuratoren aussprechen, an den Stefan Christina und den Christian Greifendorf und ganz besonders den Tommy Brehm. Die haben dann kuratorische Höchstleistung gebracht und somit das Ganze auch international gemacht. Wie jetzt gerade mit der Band, die wir gehört haben, Kekoyoma, die aus Chile kam. Also war der internationale Ansatz dann auch schon da und das ist auch die Zukunft der Kulturfahrschule.
Damit sagst du schon, die Kulturfahrschule hat eine Zukunft, aber was die bringt, darüber sprechen wir später. Mich würde mal noch interessieren, also damals, diese Kulturfahrschule ging durch die Decke. Es war einer der Locations in Ulm und du bist gelernter Schreiner. Mhm. Vom Schreiner zum Leiter einer der angesagtesten Locations in Ulm.
Tja, schon krasser Werdegang. Also ich habe viele, viele Dinge in meinem Leben gemacht und erlebt. Mit 15 kam ich aus der Schule, also Hauptschulabgänger, habe dann die Schreinerlehre gemacht. Die habe ich erfolgreich abgeschlossen. Ich habe meinen Gesellenbrief als Schreiner. Habe dann zu meinem Meister damals gesagt, das ist nichts für mich. Ich möchte lieber was anderes machen. Bin dann zu den Zimmermännern abgesattelt und habe dann Dächer gedeckt und Holzstühle gebaut und so weiter. Das war auch sehr interessant. Dann habe ich Leitplanken montiert, teilweise. War ein Knochenjob, war aber auch eine Erfahrung, die ich mitgenommen habe. Und dann bin ich doch schon mehr der Sesselpupsi geworden. Ich war 5 Jahre lang bei einem Internetunternehmen, was ich ja vorher schon erwähnte, wo ich alles Wissenswerte über Kommunikation, wie gehe ich im Telefonat mit einem Kunden um, Verkaufen am Telefon, Kundenservicebetreuung und, und. Da wurde ich teilweise zum Teamassistenten ernannt, habe dann auch mal meine Führungsqualitäten auf die Probe gestellt. Und ab da kamen dann meine Kollegen zu mir und gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Job, ich möchte es nicht mehr machen. Und ich war dann derjenige, der dann gesagt hat, ich meckere nicht, sondern ich höre auf und bin dann ein Jahr nach Kanada gegangen, British Columbia. Hab da geniale Menschen kennengelernt, habe da tolle Zeit erlebt, wollte eigentlich nicht mehr zurückkommen. Bin dann davor und auch danach mit der Artopia im Eventmanagement-Bereich dort drüben eingestiegen, habe dann Veranstaltungen dort teilweise mitorganisiert und bin zurückgekommen, habe dann nochmal eine Artopia organisiert und habe dann meine Frau kennengelernt und habe jetzt 2 Kinder und seitdem bin ich eigentlich freischaffender Künstler und Kulturmanager, habe dazwischen dann auch im Begleitungstextilbereich gearbeitet als stellvertretender Geschäftsführer.
Okay. Ja. Jetzt die letzten 2 Jahre mit der Kulturfahrschule, wie war das da? Weil die hatte ja immer nur in den Sommermonaten auf.
Richtig. Also da, es war eigentlich so, auch so der genaue Überbruch. Ich wurde damals dann vom Arbeitsamt unterstützt. Ich habe quasi die Existenzgründerhilfe noch bekommen. Ich war noch einer der wenigen, wie ich erfahren habe. Da konnte ich dann im ersten Jahr damit mich auch weitgehend überbrücken und habe natürlich gehofft, dass ich da mein Unternehmen vorantreiben kann, was sehr schwierig war im ersten Jahr, also sprich mit dem Gewerbe als Kulturfahrschultreibender und mit der Unwissenheit, wie man solche große Dinge anpackt, war es kein Zuckerschlecken, ganz klar. Da war auch ein anderer Gastronom da. Da gibt es heute leider immer noch Probleme. Da springe ich noch dem Geld hinterher von damals. Und im zweiten Jahr haben wir dann auch gesagt, wir nehmen die Gastronomie selber in die Hand. Und siehe da, es hat funktioniert. Also da kam dann Geld rein, von dem man dann auch leben konnte. Wie gesagt, konnte. Das Geld ist leider verbraucht. Auch aus dem Grund, weil ich davon privat gelebt habe. Und natürlich habe auch vieles in Equipment für die Kulturfahrschule. Man musste neue Sachen kaufen. Man musste die Toilette immer wieder instand setzen, weil da gab es Überschwemmungen, wie viele auch wissen. Und das war natürlich schon, sagen wir, so ein Aha-Effekt, um zu sagen, jetzt wird es Zeit, dann auch mal die Region anzusprechen, Sponsoren zu suchen, ganz intensiv. Und daran arbeite ich zum Beispiel jetzt gerade intensiv. Ja.
Du hast zwei Kinder.
Zwei Kinder.
Wie ist es da als Selbstständiger, betreibst du Kulturfahrschule, die schon zweimal geschlossen hat? Mhm. Ist es jetzt ein wichtiger Sponsorenanruf? Nee, gut. Weil wir haben schon vorher geredet. Du bist eben mittendrin in der Planung für eine neue.
Es ist die Stadt. Ich denke, ich gehe mal kurz ran.
Okay. Dann spielen wir eine Musik, würde ich sagen. Dann hören wir jetzt die Kids of Adelaide und sind dann gleich zurück.
Hallo, Herr Kalufo.
So, zurück bei Free FM und nicht in der Telefonzentrale. Und eigentlich darf man bei mir in der Sendung auch nicht ans Telefon gehen, aber wenn die Kulturfahrschule zu Gast ist, Andreas, dann muss ich dich natürlich ans Telefon gehen lassen.
Und danke.
Glücklicherweise habe ich das auch so gemacht, denn richtig. Du hast gerade was festgeklopft.
Jetzt also ohne Spaß. Ich habe was festgeklopft.
Ja. Was denn?
Es war das Bauamt. Und der gute Herr Kalupa, der hat mir soeben quasi bestätigt, dass wir in die neue Location rein können. Wir müssen nur natürlich die üblichen Bedingungen erfüllen, wie zum Beispiel brandschutztechnisch. Wir wollen eine Gastronomie reinmachen, da müssen Pläne erzeugt werden, da muss das reingezeichnet werden. Da gibt es eigentlich mega Prozesse, wie man das machen muss.
Aber die Kulturfahrschule wird es 2014
geben. Ja.
Das ist doch ein Konzept, das ihr jedes Jahr schließt. Das ist doch, erst hieß es 2012, wir müssen rausschließen.
Ja,
dann hieß es 2013 nochmal, wieder schließen.
Ja, wir müssen uns überlegen, wie wir es dieses Jahr ein bisschen pushen können. Also es gibt erstmal einen Umzug. Ich meine, da wird es einige Prozesse, das wird einige Monate, denke ich, in Anspruch nehmen. Das heißt, so schnell wird man nicht eröffnen können, weil die Location muss natürlich erstmal in Stand gesetzt werden. Da gibt es zum Beispiel noch keine gängigen Toiletten oder da bröselt die Wand runter und es muss einiges hergerichtet werden. Und ja, da gibt es A, die Instandsetzung, B, natürlich der Programminhalt, wobei wir eine Megalatte an Bewerbungen schon da haben, Kooperationsprojekte, die mit uns gerne zusammenarbeiten möchten. Wir haben mittlerweile auch die Etablierung natürlich, die hinter uns stehen mit der Frau Mann, mit dem Jubiläum der Volksbank als Potenzialträger. Da ist die Wirtschaftsförderung hinter uns, da tut sich gerade einiges.
Also es gibt sehr viele Menschen und Institutionen, die die Kulturfahrschule gut finden.
Richtig, ja.
Kommt aber eine ganze Menge Arbeit auf dich zu.
Das wird es auf jeden Fall, aber ich bin froh, dass ich mittlerweile zum Beispiel das Team des Kunstschimmers, die ja jetzt vor ein paar Wochen, letzte Woche war es, auch für Furore gesorgt haben in der Donauhalle mit einem internationalen Ausstellungskontext. Und die werden alle mit dabei sein. Die werden auch in dem Team der Kulturfahrschule mit dabei sein, bei der Entwicklung, bei der Entstehung, aber auch weitere Leute, die von außen kommen. Wir haben zum Beispiel einen Kulturagenten dabei, den Karl Philipp Schmitz. Eine Theaterpädagogin. Und, wenn ich die jetzt alle erzähle und auch Bewerbungen kommen immer noch mehr und mehr rein, die alle gerne mitmachen möchten. Auch das alte Barteam zum Beispiel, die eine grandiose Arbeit geleistet haben im Vorjahr. All diese Leute werden wir zum Teil wieder mit dabei haben, ein paar werden wieder weg sein. Das heißt, es gibt wieder auch einen neuen Schwung, neue Ideen rein. Ja.
Also du hast da auf jeden Fall ganz schön viel, auf das du schauen musst. Und du hast vorher erwähnt, du hast eine Familie, zwei Kinder. Hast du da keine Angst?
Ja, habe ich. Also aktuell habe ich die tatsächlich. Ja, so kann ich auch offen und ehrlich sprechen. Ich muss gucken, dass ich diesen Monat meine Miete reinbekomme. Ja, die habe ich im Moment nicht. Also das Geld der Kulturfahrschule, wie viele denken, dass wir mega Reibach gemacht haben, ist nicht wahr. Also das war wirklich ein Null-auf-Null-Projekt. Ein paar Monate konnte ich davon leben. Aber die Monate habe ich auch sinnvoll genutzt und habe all das, was jetzt kommen wird, was jetzt veröffentlicht wird, durch ein Crowdfunding-Projekt, durch die Tätigkeit als Sponsorensuche, was jetzt auch ansteht, die ganze Vorbereitung dafür habe ich in dieses Konzept quasi für die neue Location gesteckt.
Es wird Crowdfunding geben.
Richtig.
Erklär mal, erzähl mal.
Crowdfunding ist ein Finanzierungsprojekt, kann man sagen, das die, also übersetzt bedeutet es Schwarmfinanzierung. Viele Menschen beteiligen sich an einem Projekt, die aus jeglicher Schicht kommen. Also sprich, es kann ein Unternehmen sein, es kann eine Privatperson wie du und ich sein, es kann aber auch jemand aus dem sozialen Bereich sein, also der, wo nicht viel Geld hat. Die können sich an diesem Gesamtprojekt quasi beteiligen mit kleineren Beträgen.
Macht man aber im Internet?
Das geht
oder über rennt die, man da zur Bank?
Es geht über eine
oder?
Internetplattform, ja. Die nennt sich Startnext. Startnext okay. Ist die größte Crowdfunding-Plattform in Deutschland für Kultur- und Kreativprojekte. Man muss sagen, die haben mittlerweile knapp über 1500 Projekte realisiert, auch finanziert. Vielleicht bald die Kulturfahrschule. Ich mache mir da ziemlich große Hoffnungen und auch, bin auch nahezu davon überzeugt, dass es funktionieren wird.
Wie viel Geld müsst ihr, wollt ihr zusammenbekommen?
Für die Instandsetzung und auch um einen Teil des Programms damit zu fahren, circa 50.000 Euro ist die Funding-Summe, die wir erreichen wollen. Es sind aber auch schon Konzepte, wo wir mehr Gelder den Anspruch angesetzt haben, die Latte.
Gibt es denn schon einen Programmpunkt, der schon vielleicht so in der Luft schwebt oder wo es irgendwas geben wird?
Also es gibt sehr viele und auch wirklich sehr viele interessante Projekte, mit denen wir zusammenarbeiten möchten. Es gibt zum Beispiel alte Projekte wie ein BMX-Contest, was wir schon umgesetzt haben, was wir machen wollen. Es gibt aber auch Projekte, die nicht erfolgreich, die aber auch ein Crowdfunding versucht haben umzusetzen, wie das Thema Neuorientierung mit einer Zeitschrift, wo es um den Islam geht. Milchkunstlehrgang, wie kann ich mir Milchschaum Kunst machen? Also so ein Workshop,
okay.
Etc. Aber ich denke, so Highlights wären unter anderem ein Projekt, was von Friedrich Glorian, der hier auch in Ulm ansässig ist, der Weltmusiker ist, der ein Projekt in das Leben gerufen hat und auch umsetzen möchte. Das nennt sich If You Were Not Locked In, wo es um die Integration der normalen Menschen in die Behindertenwelt geht. Sprich, wie man erleben kann, wie ist es in einer Behindertenwelt, wie ist es, wenn man blind ist, wenn man taub ist, wenn man stumm ist, wenn man nicht laufen kann. Ich denke, das sind so Projekte, die diesen inklusiven Status auch mal ein bisschen nach oben zeigen. Dann haben wir auch Projekte, die über den Kulturagenten, gerade in Karl Philipp Schmitz, wo es um Jugend und Bildung geht, sprich die Jugend und die Bildung zu integrieren mit politischen Hintergründen. Aber auch Jonglage-Projekte, wo ein festes Jonglage-Team bei uns aktiv mit drin
ist. Also es ist wirklich breit gefächert.
Koffermarkt, verkaufen aus dem Koffer.
Aber was ist denn so, wie wir die Fahrschule kennen, die Kulturfahrschule? Bleibt das auch erhalten oder?
Also die Location selber gibt es ja nicht mehr. Und ich habe es dir vorher erklärt, ich bin selber Agnostiker, ich gehöre keiner Religion an, aber ich sehe die Kulturfahrschule als ein Mandala, also wie die Mönche im Tempel, die dann quasi ihren Mandala malen aus Sand und es dann am Schluss in alle Winde zerstreut wird. So sehe ich auch das mit dem Gebäude, was jetzt, wo die Kulturfahrschule drin war, weil wir haben da auch unsere Spuren hinterlassen. Also da sind die Wände voll gemalt, da sind die Graffitis außen dran, da sind Schnitte in den Linoleumboden teilweise reingemacht worden und die Wände wurden quasi mit integriert als Kunstwerk. All dieses sind so Prozesse und wenn es danach abgerissen wird, wird es dann auch im Endeffekt mit dieser Location vorbei sein.
Aber wird es denn in der neuen Location auch Partys geben, Konzerte?
Garantiert. Also es wird nicht mehr dieser Disco-Flair sein. Das heißt, wir haben hier ein ganz klares Konzept, wo wir sagen, bis 1 Uhr maximal. Länger wollen wir nicht. Wenn man
kommt. Echt, das ist ja wie Schwörmontag.
Ist so, aber ich denke, das ist auch gut so, weil ab einer gewissen Uhrzeit wird es dann auch kritisch. Das heißt, man muss Securities hinstellen. Dadurch kriegt man einen gewissen negativen Charme. Ja, es soll eigentlich offen sein. Es soll hier jeder rein und rauslaufen können, wie er möchte. Es sei denn, es ist eine Veranstaltung, wo man Eintritt kassiert. Wir hoffen natürlich auch mit dem Crowdfunding, hier teilweise Veranstaltungen auch gratis anbieten zu können oder auch durch Sponsoren, die dann quasi das ein oder andere Projekt dann quasi finanziell realisieren, das über uns quasi in der Kooperation umgesetzt wird. Ja. Und das sind alles so Punkte, die ganz gezielt auch auf der Homepage bei startnext.de/KUFA auszulesen sind, wie das Ganze funktionieren soll und wird. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass dieser freie Schaum hier nach außen transportiert wird, auch dass die Leute das verstehen, also vor allem die Besucher. Weil ich wurde schon oft gefragt, du, was hast du da gemacht? Das war nicht gut. Ja. Da gab es Ärger, da gab es Schlägereien, da gab es Problempersonen und so weiter, die dann halt ab einer gewissen Uhrzeit bereits alkoholisiert oder dergleichen da reinkamen. Ja.
Wie war das eigentlich mit Equipment oder so? Ist da mal was verschwunden?
Es war so, dass tatsächlich bei uns eingebrochen wurde. Das heißt, es wurden Laptops geklaut, es wurde Geld geklaut. Und da war natürlich bei uns dann auch, okay, was geht da ab? Moment mal. Dann haben wir einen Bekannten beauftragt, der dann sich bei uns eingenistet hat, der quasi in der Kulturfahrschule gelebt hat. Ja, der hat da sein Zimmer gehabt, den haben wir behütet und soweit wie es ging mit Essen und Trinken versorgt. Und er hat dann auch gesagt, das ist cool, das mache ich. Und ab da war dann eigentlich auch kein Problem mehr da. Ja.
Also wenn die Kulturfahrschule jetzt weiterzieht in die Magirusstraße, hast du dann die Befürchtung, dass die Leute den Weg bis in die Magirusstraße nicht mehr finden?
Ich denke, das wird sich zeigen. Durch das, dass die Kulturfahrschule etabliert ist, weiß ich aber auch, dass viele hingehen werden. Durch das, dass so viele Menschen auch involviert sind, auch die externen Projekte, die mit uns zusammenarbeiten wollen, die dann auch viele Menschen dorthin treiben. Es ist nicht so unwegsam, weil man hat auch zwei öffentliche Verkehrslinien, also sprich mit der Straßenbahn ab Magirusstraße bzw. Westplatz und dann natürlich auch mit der Busverbindung zum Blautalsender. Ist es natürlich schon auch gut gelegen. Also es ist öffentlich auf jeden Fall gut erreichbar. Und mit dem Auto umso mehr, weil man hat dann auch mehr Parkplätze, die man dort nutzen kann. Also von dem her mache ich mir da schon konzeptionell keine Gedanken. Auch inhaltlich, denke ich, wird das garantiert wieder eine mega Bereicherung sein. Allerdings wird es nicht mehr so einen schönen Charme haben wie vorher mit einer offenen Bar. Das wird es leider nicht geben, was die Location leider nicht hergibt.
Konntet ihr denn aus der alten Kulturfahrschule oder wahrscheinlich steht zum Beispiel die Bar da noch, kann man die umziehen?
Die Bar, die war eigentlich sehr provisorisch hergerichtet. Das heißt, wir hatten hier Kühlschränke von der Brauerei bekommen. Wir hatten dann ganz wirklich urban mit Baugerüsten die Bar aufgebaut, die dann auch diesen Berliner Flair ausgerufen hat. Das haben wir in der neuen Location dann konzeptionell anders. Wobei der Gedanke schon da war, dass es auch wieder so gemacht wird. Aber lasst euch überraschen, weil da gibt's eine ziemlich coole Installation. Da war eine Gastronomie drin. Eine Kantine hat zum Beispiel auch
eine Großküche.
Ein Förderband. Also das ist nur so ein kleines Gimmick, was man da natürlich auch aktivieren kann, wo dann vielleicht auch da die automatische Getränkeausgabe funktioniert, die Tankstelle dann nachher entsteht. sind alles so kleine Gedanken und Ideen, die auch spontan jetzt gerade rauskommen. Geplant ist auch ein Coworking Space dort einzurichten. Ich denke, das macht dann halt auch wieder, um das Ganze mit der Kultur-Kreativwirtschaft zu verbinden, auch interessant, dort einen Arbeitsplatz für kreativende, schaffende Menschen aufzubauen und natürlich neue Projekte entwickelt werden können. Ja.
Was ist denn jetzt das Erste, was du jetzt machst, wenn du jetzt hast du die Zusage für diese Location? Was wirst du jetzt als Nächstes machen?
Ich gehe heim, ich gehe zu meinen Kindern. Und dort mit denen spielen.
Also du hast am Anfang der Sendung gesagt, dass du vielleicht die Kulturfahrschule auch vor die Familie gestellt hast. Es hat sich das jetzt geändert?
Ja, ich habe lange Diskussionen und auch mit meiner Frau gehabt und auch mit Leuten von außen. Und es war dann schon so, was ist mir wichtig? Und es ist mir alles wichtig, absolut. Klar werde ich die Kulturfahrschule, weil es auch mein Job ist, das zu machen, einen gewissen Vordergrund stellen müssen, weil ich davon auch lebe, davon mein Geld bekommen werde. Insofern ist das ein Teil der Familie, kann man schon so sagen.
Kann man sagen, Kompromiss ist, weil ich weiß ja schon, dass eben jetzt, bis jetzt war das ja nicht so, es wird eine GGmbH geben.
Das ist das Ziel, eine gemeinnützige GmbH.
Das ist ja auch eine finanzielle Absicherung.
Richtig, aber auch eine Transparenz nach außen. Das heißt, man kann die Zahlen dann sehen, die bei uns reinfließen, nach außen gehen. Es wird nicht auf Profit ausgelegt, sondern es wird eine klare Struktur geben. Wer bekommt Gehälter, wer nicht? Wer ist ehrenamtlich dabei? Vorteile in der GmbH sind natürlich, wie viele das wissen, man kann Spendenbescheinigungen ausschreiben, was ein leichteres Spiel bei Sponsoren dann auch aussagt. Oder auch Fördergelder beantragen. Wobei man da auch mit der Kulturmanagement-Schule in Ludwigsburg ganz eng zusammenarbeiten und da auch schon Projektideen da sind und da die Studenten mit ein ins Boot nehmen. Ja.
Also die Pläne sind groß?
Die Pläne sind groß, die sind auch international angesetzt. Wir haben mittlerweile internationale Kontakte nach Japan, Korea, nach Australien, nach Spanien, Mexiko, Kanada etc.
Ja. Sag mir doch jetzt hier noch zum Schluss, wo erfahre ich denn jetzt, wann Eröffnung ist dann?
Ganz klar auf Facebook, da könnt ihr uns liken, da bekommt ihr dann immer aktuelle Infos. Im Moment ist da ein bisschen Funkstille, auch mit ganz, ganz großem Bewusstsein machen wir das, um die Leute dann auch ein bisschen zu überraschen. Wenn ihr ein Profil bei Start Next macht und dort Fan werdet, werdet ihr detailliertere Informationen bekommen, wie die Schritte, speziell in dem Blog dann auch, der Finanzierungsstatus, die nächsten Schritte der Entwicklung des Konzeptes, der Umsetzung und natürlich klassisch auf der Homepage unter www.kulturfahrschule.de. Und da gibt es dann auch einen Link zu Start Next und zu Facebook.
Dann verabschieden wir uns noch mit einer Band, die auch in der Kulturfahrschule aufgetreten ist. Ich bin übrigens die KM Santiago, ich habe auch die Technik gefahren. Zur Gast war die Kulturfahrschule in Person. Mir gegenüber sitzt Andreas Dukek-Haferkorn, der Leiter. Und am Anfang war auch der Jens Geiger.
Kreiger.
Der Jens Kreiger da, genau. Jetzt noch die letzte Band, Blaine Osters.
War ein sehr schönes Konzert, die waren sogar also jedem Jahr einmal da. Und es hat immer wieder Spaß gemacht.
Ja, dann auf ein neues, würde ich sagen. Das war soweit von der Plattform auf FreeFM. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke, Dito. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören.